Wir hätten tatsächlich gerne über Promis unter Palmen im gewohnten Ausmaß gesprochen. Also wir hätten uns gerne über die Highlights lustig gemacht. Wir hätten uns gerne ausgetauscht, wem wir den Sieg zutrauen oder gönnen sogar. Aber es kam dann doch anders, weil ein homophober Zwischenfall dann doch uns ziemlich die Stimmung vermiest hat. Und darüber müssen wir aber trotzdem sprechen, wie wir weiter mit dem Format umgehen, ob wir uns jetzt ein bisschen distanzieren davon. Also alles dazu gleich. Außerdem ein gute Laune-Tipp, würde ich sagen.
Genau, wir sprechen nämlich auch über das Supermarkt-Quiz, wo verschiedene Lebensmittel und Rezepte abgefragt werden, unter anderem mit Hubert und Matthias und den Wollnys.
Außerdem die ersten Eindrücke zu Studio Schmidt bei ZDF Neo. Wir haben eine Serie geschaut bei Netflix, The Serpent, über einen Serienkiller in Thailand und Anni muss ran im Zitate-Quiz und muss erkennen, wo wir denn hier sind. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe dieses Podcasts. Mit einem Start in eine neue Zeitrechnung, würde ich sagen, weil wir beginnen mit dem Frühling. Also der Frühling ist heute offiziell eröffnet. Und der Frühling ist ja gespickt mit Highlights, kann man sagen, weil natürlich Promis unter Palmen, da werden wir auch gleich drauf kommen, inwiefern dann das ein großes Highlight noch ist, wird die Frage sein. Aber Ex on the Beach ging jetzt gestern am Donnerstag los. Temptation Island läuft noch, ab Mai läuft Mom natürlich. Da freuen wir uns drauf. Der ESC steht an, dann auch im Mai. Und auch die Serienwelt dreht sich langsam weiter. Also Dem, glaube ich, werden wir nächste Woche drüber sprechen. The Mayor of Easttown, The Nevers und so weiter. Also da wird einiges los sein. Und wenn ihr dabei sein wollt und vor allem helfen wollt, dass mehr Menschen noch auf diesen Podcast kommen, dann gerne 5 Sterne da lassen. Das hilft uns sehr. Kann man auch mal zu Beginn darauf hinweisen. Ne? Kann man durchaus mal machen. So, ihr habt sie schon gehört, mit einem charismatischen Ja hat sie gerade schon sich eingeführt. Sie war der erste Gast dieses Podcasts und ist auch in Folge 88, glaube ich, da. Hier ist Anni.
Hallo.
Hallo. Ja, zum ersten Mal wieder in einem Studio, deswegen ist die Kommunikationssituation so ein bisschen unangenehm.
Findest du?
Ich bin es halt gar nicht mehr gewohnt. Also ich weiß nicht, was ein Mensch, also wieder noch die groben menschlichen Züge kenne ich nicht mehr so gut.
Sozialverhalten und so
ist richtig. Ja, also 3D ist gerade für mich so eine neue Entdeckung. Aber dir geht's gut, ne? Du bist geimpft, ne?
Stimmt, ja.
Kann man auch sagen. Ja. Du hast AstraZeneca dir eine Ladung reingepfeffert. Ja. War am Anfang, glaube ich, du hast am Anfang ein bisschen Nebenwirkungen, ne? Das war nicht so ganz.
Ja, doch, easy. Ich lag eigentlich schon 3 Tage flach. Aber jetzt geht's mir gut.
Und du würdest ausdrücklich eine Impfempfehlung abgeben, ne?
Ja, also ich bin pro Impfen.
Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ist nicht bei allen Kandidatinnen auch von Trash-TV auch nicht immer gegeben. Wir haben gleich eine Kandidatin dabei, glaube ich, die da ein bisschen kritisch ist. Also hier Melli Müller. Melli Müller, genau. Ja, wir sind gleich mittendrin bei Promis unter Palmen und einigem, was wir zu besprechen haben, weil das war natürlich ein Auftakt, wie wir uns ihn nicht gewünscht haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wie du dich auf das Format gefreut hast, weil ich war ja immer so ein bisschen kritisch auch schon letztes Jahr und habe es zum Beispiel auch nicht in meine Top-Trash-Formate des Jahres reingepackt, weil mir diese ganze Nummer mit Claudia Obert und so weiter dann am Ende schon zu weit ging, beziehungsweise ich das Format ja auch immer relativ unspannend finde, beziehungsweise da ist halt gar keine Fallhöhe da, weil du weißt, da sind irgendwie die größten Trash-Nasen der Welt da drin fast und werden aufeinander losgelassen mit viel Alkohol. Was soll denn da anderes passieren als das, was man dann letztendlich bekommt? Aber trotzdem haben mich in diesem Jahr die ganzen Previews und die ganzen Trailer haben mich alle irgendwie erwischt. Dieses ganze Viva Papaya, also das hat irgendwie, keine Ahnung, hat mich irgendwie auf einen guten Moment erwischt. Ja. Und ich habe mich wirklich gefreut, auch weil da auch so Leute dabei sind wie Hendrik und Kelvin, die jetzt zwar schon auch oftmals vorkamen, aber vor allem die so zusammen zu sehen, so hat mich irgendwie schon ein bisschen heiß gemacht. Aber ja, die Vorfreude war dann sehr schnell leider wieder verflogen, muss man sagen.
Ja, also ich habe mich irgendwie schon drauf gefreut. Ich habe auch angenommen, dass dadurch, dass Sat.1 ja letztes Jahr so viel Kritik bekommen hat, wie sie damit umgegangen sind, dass sie dieses Jahr das irgendwie besser machen oder halt drüber nachgedacht haben und sich irgendwas überlegt haben, dafür, dass sie so viele Trash-Promis, also so richtig krasse, trashige Promis eingeladen haben. War vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich habe mich schon irgendwie gefreut drauf.
Ja, umso mehr schade ist es jetzt, dass es wieder in diese Richtung ging und für mein Gefühl noch extremer konstruiert war im Endeffekt. Mm. Es war mit Ansage oder beziehungsweise es ist mehr oder weniger klar, dass dieser Eklat eigentlich mehr oder weniger herbeibeschworen wurde, beziehungsweise so gewollt wurde.
Ja.
Anders kann man das fast nicht deuten, was da passiert ist. Nochmal kurz Rückblick letztes Jahr. Letztes Jahr war ja diese Mobbing-Folge, Folge 5. Mhm. Das war eine Folge, ne, die schon zu weit ging. Aber jetzt halt gleich am Anfang diese Nummer, das kann man nicht anders sehen, als dass man bewusst so einen Knaller am Anfang haben wollte. Das kannte man beim Sommerhaus zum Beispiel auch sagen. Also da waren wir auch kritisch und haben darauf hingewiesen, dass das natürlich schon irgendwie über die Grenze hinausgeht. Aber hier war es halt von Anfang an auch mit der überhaupten Besetzung von Prinz Markus schon zum Scheitern verurteilt.
Ich kann mir gar nicht vorstellen. Also der äußert sich ja schon öffentlich auch drüber, dass er die AfD wählt zum Beispiel. Es war auch bekannt, das kann man überall nachlesen. Dass man dann jemanden trotzdem einlädt in sein Format. Also das macht man ja nur, wenn man Konfrontation und Provokation haben möchte.
Also du weißt halt zu 100%, was du bekommst. Also damals war er bei Promi BB und da können wir uns noch alle an die Szene erinnern mit, glaube ich, Jessica Paschka, ne, die ja so extrem bedrängt hat da in diesem Pool, was dann immer so drüber gelacht wurde und so. Aus heutiger Sicht, glaube ich, weiß ich nicht, ob das nicht eine größere Diskussion dann hervorrufen würde.
Hm.
Aber gerade wenn man sieht, das haben wir damals auch gesagt, als die Liste rauskam, Prinz Markus, Emmy Russ, so eine Kombination, da weißt du zu 100%, was passiert. Mm. Du kannst nicht sagen, oh, da bin ich überrascht, wenn der die irgendwann falsch anfasst oder so. Ja, das kann man nicht sagen. Ist nicht passiert, es ist in eine andere Richtung gegangen, die jetzt auch nicht so super überraschend ist für einen verurteilten Straftäter. Aber es ist dann trotzdem nochmal schlimmer geworden, als man es, glaube ich, hätte sich ausdenken können. Also natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, was passiert ist. Also im Prinzip brauchen wir über keine andere Szene reden und habe auch lange nachgedacht, wie wir jetzt damit umgehen, ob wir das in den nächsten Wochen dann noch so ausführlich besprechen, wie ich es eigentlich dann vorhatte. Also klar, wir wollten da auch dabei sein, aber leider vergeht einem da so ein bisschen die Lust daran, wenn man dann eben sieht, normale, ich glaube, Frühstückssituation, oder Abendessen.
Abend. Ja, er war nämlich schon sehr betrunken.
Genau, das war, also klar, das war dann die Ausrede, beziehungsweise die Rechtfertigung, auch von einigen anderen übrigens, ne, die sind dann auch nicht unschuldig.
Ja, ich finde,
genau, aber nochmal, also Katie Bam, ne, Drag Queen und war bei Promi BB dabei, war bei Queen of Drags dabei und eben Prinz Markus von Anhalt sitzen da am Abendessen und aus dem Nichts mehr oder weniger geht so ein Gespräch los, was von Anfang an schon völlig überzogen ist. Und
aber
auch
kurz, er hat ja schon, als sie sich kennengelernt haben, bei der Situation hat er ja auch schon so sehr übergriffige Fragen gestellt. So von wegen,
bist du der Mann oder die Frau?
Genau,
oder
und bist du schwul? Oder also er hat schon von Anfang an so gestichelt, mehr oder weniger. Und dann am Abend ist es halt eskaliert.
Ja, ich will den auch nicht unterstellen, dass das irgendwie sozusagen ihm auferlegt wurde von Sat.1, weil das kann man auch nicht spekulieren letztendlich, aber es war schon auffällig, dass der von Anfang an irgendwie auf 180 war, so, so keine Ahnung, also man hat das Gefühl, auch bei anderen übrigens, dass die durch den Lockdown vielleicht auch und diese Isolierung, die die davor hatten, das soll jetzt alles gar keine Rechtfertigung sein, aber vielleicht so ein bisschen so eine Erklärung, dass die alle da aufgekratzt sind und überhaupt nicht mehr wissen, wie man mit Menschen interagiert und so, weil der war ja von, wie gesagt, von Anfang an bei Katie so kritisch, aber auch bei allen anderen so. Also der war ja irgendwie noch mal extremer, als man ihn eh schon kennt und hatte da irgendwie so eine Mission da drin. Und das hat sich dann im negativen Höhepunkt dann gezeigt in diesem Gespräch. Also es ging, also man muss es auch gar nicht alles wiederholen, aber es ging halt darum, dass er halt es anscheinend eklig finde, dass
wenn Männer sich küssen,
wenn es überhaupt zu irgendwelchen Zärtlichkeiten kommt und dass er das halt nicht für gut heißt, so hat er einfach so gesagt.
Ja, also er hat es schon ein bisschen brutaler dann ausgedrückt, hat auch Katie als Schwuchtel beleidigt auch. Also war schon sehr krass, fand ich.
Es war einfach ein homophober Ausfall und das kann man nicht anders sagen und da kann man auch keine Entschuldigung oder so gelten lassen, die er dann danach so ein bisschen gebracht hat, aber die aber überhaupt nicht ernst gemeint war. Und diese Alkoholrechtfertigung, finde ich, auch klappt auch nicht bei einem, der wirklich einen Dauerpegel hat. Also der ist ja auch dafür bekannt, dass er sich abfüllt. Es war einfach eine Szene, wo man danach hätte Konsequenzen ergreifen müssen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie es war, weil ich mir die Folge nicht nochmal angucken konnte. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann kam auch absolut nichts aus dem Off dazu.
Es kam erst zwei Minuten später.
Ja, oder so, genau. Ja. Aber während die Situation passiert ist, finde ich, hätte man schon irgendwas machen können, weil zum Beispiel letztes Jahr bei dem Claudia-Vorfall kam was aus dem Off. Ja. Also auch nicht viel, aber es kam was. Und dieses Mal war es, glaube ich, nur so eine Aussage von wegen, ja, um Prinz Markus kümmert sich Katie selber oder später, irgendwie sowas. Ja. Also es war aber nicht wirklich, keiner hat das eingeordnet, dass das, was gerade passiert ist, absolut unterste Schublade war und auf keinen Fall so stehen gelassen werden kann.
Genau, also später, als es dann zur Entschuldigung kam, dann war irgendwie so ein Satz wie, ja, heute zeigt er sich irgendwie reumütig und nach seinen homophoben Ergüssen oder so. Also da wurde das Ding mal beim Namen benannt schon, aber es war halt ungenügend mal wieder. Und man fragt sich, warum, weil ich bin ja auch der Überzeugung, das habe ich beim Sommerhaus damals gesagt, wenn etwas passiert, dann hat man leider keine andere Wahl, als es auszustrahlen für meine Gefühle. Die Fehler sind davor passiert und die passieren danach. Also lade ich den überhaupt ein und wie ordne ich es ein bei der Ausstrahlung? Da sind für mich die Fehler. Aber du kannst in einem Reality-Format, wo sich alles so ein bisschen auf das andere bezieht und diese ganze Nominierung später, die wäre ja, also man hätte ihn davor rausschmeißen müssen, aber wenn man es drin lässt, dann ergibt die ganze Nominierung keinen Sinn, wenn du die Szene rausschneidest. Also das ist einfach schwer umsetzbar, glaube ich, wenn man sagt, man lässt die Szene komplett raus und blendet Schwarzbild ein, irgendwie hier ist ein homophober Ausfall passiert. Keine Ahnung, das hätte schon auch eine Wirkung, aber ich finde es nicht so wirklich praktikabel. Und da, finde ich, gilt auch so ein bisschen das Argument, dass man dann wirklich wegschauen würde beziehungsweise nicht zeigen würde, wie die Menschen richtig sind. Weil, ich meine, man stellt sie damit ja schon an einem Pranger, indem man das zeigt. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern man dann vielleicht auch sagen muss, man muss die vor sich selbst schützen. Aber ich finde eben nicht, dass man hier hätte sagen müssen, okay, der war über dem Pegel und den muss man jetzt vor sich selbst schützen, indem man das irgendwie rausschneidet.
Nee, also ich fand auch das Statement dann sehr schwach. Also auf Twitter gab es ja eins von Sat.1 von wegen...
Aber das ist gleichbedeutend mit keinem Statement.
Ja, eben, das meine ich ja. So vor allem auf Twitter. Ja. Also auf Twitter ist halt schon eine bestimmte Bubble unterwegs, die sich das anguckt aus Unterhaltungszwecken und die meiner Meinung nach das auch irgendwo noch einordnen kann. Aber es gibt genug Leute, die das gucken, die nicht auf Twitter unterwegs sind und die können das vielleicht nicht für sich einordnen oder sind sogar derselben Meinung und die sehen von diesem Statement überhaupt nichts. Für die ist es okay, Sat.1 hat das ausgestrahlt, sagt nichts dagegen, alles klar. Also weißt du, was ich meine? Das ist was ist das? Ein Twitter-Statement ist ja nichts, was irgendwie alle Menschen erreicht, die das geguckt haben.
Ja, also das hat Millionen von Zuschauern und bei Twitter erreicht man, wenn es gut läuft, 10.000 Retweets oder so.
Ja.
Also das ist einfach nicht genügend und es ist halt einfach ein Alibi, wenn man sagt, ja, wir haben doch ein Statement rausgegeben, aber auf Twitter und du hast Monate Zeit, in denen diese Folge bearbeitet wurde oder geschnitten wurde. Da schauen x-tausend Menschen drauf davor und müssen die Folge abnehmen und da sagt keiner, das, also wenn, dann müssen wir es hier einordnen, weil später auf Twitter, das erreicht es nicht ganz die Millionen. Ja. Das ist einfach dann kalkuliert, weil dann, wenn du mal dir vorstellst, wie so eine Produktion abläuft, dann, wie gesagt, diese ganzen Abnahmen und so weiter, da muss man dann, also für meine Begriffe, meiner Meinung nach, ist eine Meinung, muss man irgendwann gesagt haben, okay, wir haben einen Staffelauftakt, der muss irgendwie in die Medien. Wir wollen die Quoten aus dem letzten Jahr, die eh schon sehr gut waren, nochmal toppen und wir brauchen irgendwie eine Schlagzeile. Und dann das mit Homophobie zu erzeugen, ist einfach falsch und dann ist es halt sehr, sehr schade, dass dann der Rest der Folge da so drunter leidet und man eigentlich gerne drüber lachen würde, aber man noch unter dem Eindruck steht, was davor passiert ist, weil danach muss man sagen, hatte die Folge ja schon auch ihre guten Aspekte, beziehungsweise auch da natürlich ist wieder diese Alkoholproblematik da, also so ein Andreas Robens, der wäre wahrscheinlich schon dreimal umgekippt, wenn der das getrunken hätte, was Calvin getrunken hat an dem Abend. Weil diese Konfro mit Calvin, Henrik und Melanie, die fand ich eigentlich richtig geil, aber...
Ja, auch das Liebesdreieck, so Emmy, Calvin und Elena, das war auch witzig.
Das war auch witzig, aber war, also inwiefern sollen wir jetzt hier drüber sprechen und sollen wir sagen, irgendwie, das ist richtig geil gewesen, das war ein Highlight. Wenn davor das andere passiert ist, es würde nicht richtig sein und es fühlt sich auch nicht richtig an. Deswegen müssen wir an der Stelle sagen, es wird sehr, sehr schwer für Promis unter Palmen, da wieder rauszukommen, weil das jetzt einmal zu machen letztes Jahr, okay, da lasse ich es eigentlich auch nicht gelten, weil man da auch weiß, wie viele Produktionsschleifen man da nehmen muss. Aber in diesem Jahr kann man eigentlich nur von Kalkül ausgehen, von der Produktion oder der Redaktion. Und das ist einfach eine völlig... ja, es ist einfach Quatsch, das in einem Trash-Format, in einem Unterhaltungsformat zu machen. Das soll ja immer noch unterhaltend sein. Und das ist es dann halt nicht mehr. Und ich kann auch verstehen, wenn dann irgendwie Anredo sagt, er zieht sich da zurück und twittert nicht mehr dazu. Ich weiß nicht, inwiefern da ein Boykott hilft. Das hat er auch gesagt, das weiß er auch, dass das im Endeffekt jetzt auch keinen großen Unterschied machen wird. Deswegen fände ich es persönlich besser, wenn wir weiterhin schon beim Format bleiben und vielleicht die Aufklärungsarbeit machen, die die Folge selbst nicht macht und dann immer trotzdem mal schauen, was da passiert. Nicht mehr das so abfeiern, wie wir es vielleicht vorhatten, aber trotzdem noch mit einem Auge draufbleiben und schauen, wie sich die Staffel entwickelt, würde ich sagen. Gut, dann lassen wir es damit gut sein. Promis in der Palmen. Leider, leider, leider ging es in eine völlig falsche Richtung und ja, man kann nicht sagen, dass man das nicht hätte irgendwie riechen können. Naja. Kommen wir zu, ja, ich finde dann doch Wohlfühlformaten, die ich leider nicht mehr verfolge, weil ich irgendwie freitags keinen Bock habe, letztendlich zu schauen und donnerstags meistens keine Zeit habe für GNTM.
Ja.
Deswegen würde ich dir mal kurz die Berichterstattung überlassen. Was sagt die Außenreporterin von beiden Formaten? Was ist vorne aktuell in Unterhaltungssicht?
Also bei mir auf jeden Fall Let's Dance.
Ja.
Also ich liebe das irgendwie so. Schon seit ein paar Jahren hab ich das richtig ins Herz geschlossen, das Format, so ein richtiges Wohlfühlformat bei mir. Und da ist die spannendste Entwicklung, finde ich gerade, dass Nicolas Puschmann, der Ex-Prinz Charming, der mit einem Mann tanzt, sehr gut abschneidet die letzten beiden Male, einmal mit 30 und einmal mit 29 Punkten. Also der entwickelt sich gerade so ein bisschen.
Ist ja volle Punktzahl, oder? Ja,
also einmal volle und einmal einen Punkt weniger. Das freut mich irgendwie so, weil er auch so voll dabei ist und sich auch immer freut und ihm das ja so wichtig war, dass er mit einem Mann tanzen darf und das auch alle anderen sehr gut finden und das auch total unterstützen und es mittlerweile, also so was er erzählt, auch sehr gut in der Community ankommt. Genau, und sonst halt so Rurik Gislason und Valentina Pade sind so die ganz oben stehen, sag ich jetzt mal. Genau. Macht Spaß immer noch und ich freue mich jede Woche, das zu gucken. Genau, und GNTM, muss ich sagen, nervt mich zurzeit so ein bisschen. Also da hatte ich jetzt auch schon in letzter Zeit ein paar Donnerstage, wo ich dann irgendwann abschalten musste. So, wenn es um die Entscheidung geht, es zieht sich so lange.
Es ist einfach so.
Immer noch eine Werbung, immer noch eine Werbung. Es ist so nervig zum Schluss. Da kann ich, also da spare ich mir die Zeit.
Ist das so unspannend?
Ich finde aber,
da ist keine Spannung drin.
Ja, also das nervt mich unglaublich, aber jetzt sind es, glaube ich, noch 11 oder, nee, jetzt noch 10.
Da fällt ja auch immer nur eine raus. Das ist ja, glaube ich, 17 Folgen lang dieses Jahr.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, wie lange sich das zieht. Und da passiert ja, also wahrscheinlich auch Corona-bedingt natürlich, in diesem Jahr fast immer dasselbe. Also man hat fast immer den gleichen Aufbau. Man hat kaum Jobs, ne, die vergeben werden, sondern...
Ja, jetzt fängt es langsam an, aber ich finde es tatsächlich auch... Ist natürlich der Situation bedingt, aber ich finde es auch mega langweilig dieses Jahr, weil da ist mehr passiert davor. Du fährst mal
mit dem offenen Bus durch Asien Los Angeles.
Oder so. Genau, Los Angeles, dann bist du in der Villa. Die sind jetzt seit Wochen in diesem komischen Apartment da in Berlin, das richtig hässlich ist einfach. Das
Big Brother Loft da.
Ja, es sind dann alle da in so einem Schlafsaal. Also mich nervt so richtig irgendwie.
Ja.
Aber da können sie nicht, also da können sie nichts dafür, aber trotzdem.
Ich fand die Bachelor-Villa zum Beispiel in diesem Jahr irgendwie ganz cool da, in diesem Berliner
Haus. Ja, also da denke ich, also theoretisch könnte man schon Location-Wechsel machen, aber es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig, einfach in Berlin irgendwo anders hinzugehen. Aber naja.
Wahrscheinlich. Ja, und dann immer am Ende diese Modenschau, dieser Catwalk dann noch.
Die sind auch immer verrückter und immer merkwürdiger. Und das sind auch
und die dann so eine riesige Emoji aufgesetzt bekommen.
Das fand ich so witzig. Da musste ich echt lachen. Aber auch so merkwürdige Juroren sind dann dabei. Also Otto Walkes.
Ach stimmt, wie war die Folge eigentlich? Ich habe die gar nicht leider gesehen, leider.
Ja, es war ganz amüsant. Aber weißt du, der war ja dann auch beim Walk in der Jury.
Ja.
Was kann er denn dazu beitragen? Also, und auch einmal der Freund von Stefanie Giesinger, Max Butler, war auch da. Der wusste nicht, was er da jetzt eigentlich soll. Also,
ich glaube, das war die Folge, wo ich ausgestiegen bin in diesem Jahr. Ja, also man hat schon auch klare Favoritinnen, glaube ich, mittlerweile. Also hier Dings mit den Locken.
Solin. Die nervt.
Naja, aber ich meine jetzt Favoriten für Heidi auch. Also
für Heidi,
schon wahrscheinlich. Finde ich klar, auch als Siegerin im Gespräch. Ansonsten und haben wir die eine mit den, die Alex haben wir dann, die eine mit den roten Haaren. Wie heißt sie? Ist sie schon raus mittlerweile?
Welche?
Ja, die mit den ganz feuerroten, die neue.
Die gefärbt wurde.
Ja, ja.
Die ist noch dabei.
Die ist noch dabei, ja.
Die Romina.
Ja, die ist bestimmt auch ganz gut. Wegen ihres Freundes auch, vor allem dabei, wie heißt er?
Stefano Zarella,
genau. Genau, die Folge habe ich auch noch gesehen mit dem klassischen Interview von hier dem Tough-Typen.
Ah ja. Mhm.
Das ist auch immer so hirnrissig ist, was das dann letztendlich bringen soll, wenn da einer dich fertig macht im Interview und danach gibt es diese Pressekonferenz, wo du irgendwie, keine Ahnung, wo du eh alles falsch machen kannst, nur. Es ist halt kein Model-Contest, es ist einfach eine
Ja, mittlerweile
Show,
ist es so
irgendwie
eine Influencer-Firma, mehr oder weniger.
Ja. Naja, aber das zu familienfreundlicheren Formaten, Let's Dance und GNTM. Wir haben uns aber auch eine andere Show angeschaut, und zwar, weiß gar nicht warum, aber genau, eine Twitter-Userin, die auch den Podcast hört, hat uns verlinkt, dass und vor allem mich auch daran erinnert, dass Supermarkt-Quiz läuft bei RTL2. Und irgendwie habe ich mir gedacht, da könnte man doch mal wieder reinschauen. Einfach mal in so ein Format, wo von Anfang an klar ist, das wird jetzt nicht die Superbombe, aber irgendwie könnte es vielleicht ganz lustig werden. Wir beide haben reingeschaut in Folge 1 von dem Supermarkt-Quiz. Magst du mal erklären, worum es hier geht?
Es geht um vier Pärchen, die nicht unbedingt nicht unbedingt in einer Beziehung sind, sondern können auch Freunde sein. Also zum Beispiel Tobi
Wegener
und
Jenny Frankhauser.
Genau. Und auch Jürgen
Milski und Sandy Faese, die zusammen bei die zusammen beim Kampf der Reality Stars waren.
Ja.
Dann haben wir noch Silvia Wolny und ihren Harald.
Genau, und Hubert und Matthias
natürlich.
Genau. Die sind in einem Supermarkt. Das sah aus wie ein Edeka, keine Ahnung.
Ja, hinten steht sogar, wir lieben Lebensmittel.
Ach so, okay.
Das war Edeka. Ja.
Und Shukri Pelivan moderiert das Ganze und sie müssen halt unterschiedliche Aufgaben lösen über Lebensmittel, also mal irgendwelche Lebensmittel stapeln und dann irgendwie was anderes wissen über Lebensmittel.
So Preise
und
einschätzen.
Genau, Preise
auch
einschätzen, genau. Am Ende können sie halt damit Geld sammeln und das wird einer guten Organisation ihres Wunsches nach gespendet.
Genau. Und nach und nach fallen die auch raus und am Ende bleiben dann zwei Paare Pärchen übrig und dann geht ein Paar ins Finale, wo
und
die dann durch
dann
so einen Supermarkt
die Summe irgendwie
verdoppeln oder
irgendwie so.
Genau. Ja, das ist es im Prinzip. Es sieht fürchterlich aus, muss man sagen. Also,
also die Kulisse, wo sie ja immer stehen, wo ihre Pulte sind.
Die 100 Meter entfernt ist von der Kamera.
Ja, das ist ja eigentlich dieses Gemüse-Obst-Ding und es waren nur grüne Äpfel. Nur, komplett.
Ja, das.
Aber es hat dich das nicht gestört. Mich hat das voll gestört, dass es so eine Bank von grünen Äpfeln war.
Es sah halt aus wie ein Greenscreen im Endeffekt. Also das sah einfach nicht mehr nach einem Supermarkt aus, wie man ihn kennt halt so. Das wurde halt so auftrapiert und irgendwie sah es unnatürlich aus. Aber mich hat vor allem gestört, dass die halt so 100 Meter entfernt waren. Also da war ja immer so eine Entfernung wirklich. Du hast mehr Boden gesehen, als dass du irgendwelche Menschen gesehen hast. Auch die, also wer dieses Bild, dieses Hauptbild, wirklich diese Hauptkamera irgendwie so eingerichtet hat, weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und dann muss man auch sagen, die Spiele, ich glaube, das zweite Spiel war, ich konnte es kaum fassen, dass das zweite Spiel schon ein Spiel ist, wo die auf 2 Meter irgendwelche Sachen in die Tüte werfen. Was sollte das? Auch 2 Meter, also wirklich. Einer stand an der Kasse und der andere stand wirklich 2,5 Meter gewesen sein daneben mit einer großen Tasche. Das war nicht schwierig. Die mussten einfach 3 Minuten lang irgendwelche Sachen in diese Tüte. Also es ist das zweite Spiel in dieser ganzen neuen Show. Und das ist so ein Scheißspiel, was einfach null spannend ist.
Das war generell einfach überhaupt nicht spannend, nein, das ganze Ding. Und es ging 1:40. Es war richtig lang.
Ja. Also bei TV Now, also im TV ja, läuft es dann genau, schon 2 Stunden lang oder mehr sogar. Ja. Also das ist, es war wirklich dann auch irgendwann nicht mehr verständlich, warum wir uns das jetzt genau anschauen. Aber teilweise gab es auch Sachen, über die man lachen konnte. Also ich finde, der Off-Text war schon sehr an einer sehr frühen Stelle sehr, sehr diskutabel oder so auf einem Mom-Level, wo man sich denkt, das ist so schlecht, dass es schon wieder irgendwie geil ist. Zum Beispiel, ich habe mir einen Satz mitgeschrieben, genau, das war, glaube ich, sogar, irgendwas mussten sie mit dem Korb machen. Und dann war so das Korb-Wortspiel da. Und dann hat der Off-Text gesagt, normalerweise ist es ja Jenny, die den Typen einen Korb gibt, aber mit großen Körbchen kennt sie sich nun mal besser aus. Und wenn sie nicht intim waren, sind sie wenigstens ein Team. Um 8 Ecken gedacht. 3 Wortspiele in 2 Sätzen, die einfach indiskutabel sind.
Ja. Das war auch so richtig penetrant, wie Shikri die ganze Zeit darauf angespielt hat, ob Tobi und Jenny jetzt nicht
doch eine Affäre haben. So, genau. Die ganze, so aus dem Nichts. Also, man wusste eh nicht, warum die jetzt ein Team sind.
Ja.
Und anscheinend wusste es Shikri auch nicht, warum die jetzt da zusammengesetzt wurden. Mhm. Tobi Wegener und Jenny Frankhauser, die waren ja noch nicht mal zusammen bei Promi-BB oder so.
Nee.
Die waren also
aber die kennen
bei
sich
Sandy und hier Jürgen war es ja so, dass die zumindest mal in einem Format zusammen waren. Ja. Die kennen sich von irgendwoher, ja, okay. Aber es hat sich ja nicht erschlossen, was da jetzt der Sinn dahinter ist. Und ja, ansonsten so das Übliche, Tobi war wieder der Dummi, ne, der dann irgendwie ständig aber Sachen falsch gemacht hat.
Nee, der war gar nicht
so dumm. Ja, er war gar nicht so, es war nicht also so dumm, wie sonst.
Ich finde, der wird immer so dargestellt. Das wird ja schon von
Jochen Schropp
und vom Off wird es.
Jochen Schropp ist der Tobi Wegener seit Jahren so darstellt.
Das ist so unfair eigentlich. Ich finde, er hat eigentlich schon letztes Jahr bei Promis unter Palmen und auch im
Nein, also bei Promis unter Palmen würde ich Einspruch erheben.
Na, da hat er schon bewiesen, dass er eigentlich gar nicht so dumm ist. Finde ich schon. Also auf einer menschlichen Ebene ist sehr gut.
Okay.
Und dann gab es auch Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, manche Spiele gab es, da war jetzt nicht so schlau.
Da musste abgebrochen werden, weil er es nicht hingekriegt hat.
Ja, aber manchmal doch so, also vielleicht so dieses, wie nennt man das, Bauernintelligenz? So dieses Handwerkliche und sowas. Und so Geschicklichkeit, ich glaube, da ist er besser drin. Und ich finde ihn gar nicht, also da hat er für mich schon bewiesen, dass er gar nicht so ein Dummerchen ist. Und dann hat Shikri so Zutaten aufgedeckt und man musste dann erraten, was das für ein Rezept ist. Und da war er auch gut.
Ja, war, ja okay.
Besser
ja, ja.
als jeder andere.
Es ist ein Meme und es ist so eine Sache, die immer wiederholt wird. Aber es, ich sag mal, es gibt auch Anlass, manchmal zu vermuten, dass da jetzt nicht die, also hat er ja auch gesagt, ne, es war ja großer Teil von seinem Promis unter Palmen Auftritt, dass er da auch drunter gelitten hat. Deswegen will ich mich da auch nicht drüber lustig machen, aber manchmal entwickelt sich lustige Aktionen dadurch. Noch ein schöner Satz habe ich mir hier aufgeschrieben vom Off-Text, von Shikri war der, Matthias, du heißt mit Nachnamen ja Manjapane, du müsstest dich auskennen im Brotregal.
das heißt ja übersetzt Brotesser oder irgendwie so.
Ja. Also Shikri auch.
Der war so übertrieben.
Ich fand, der war so, ja klar, übertrieben, aber der war einerseits auch so entspannt. Also ich finde, der war so entspannt, dass man Angst hatte, der macht sich jetzt so irgendwann die Hose auf und legt sich irgendwie auf den Boden, weil der so in sich geruht hat, finde ich.
Echt?
Ja, ich finde den so, also sehr souverän, aber irgendwie so, der hat es so wegmoderiert, finde ich, so auch teilweise, wie auf so einer Gala, finde ich. Ja. Und irgendwann hat er den Satz gesagt, also so einen Witz gebracht, der auch nicht irgendwas hervor, also der irgendwie auch nicht erfolgreich war, aber er hat gesagt zu Sandy, einer von euch geht jetzt nach vorne und legt ein Teil ab und damit meine ich, Sandy, nicht deine Hose, sondern irgendein Produkt. Ich weiß nicht, was
der hat aber voll oft so richtig cringige Witze gebracht, wo ich immer so dachte,
warum, ich hab den gar nicht gecheckt. Ja, und ansonsten halt auch, wie hier mit Musik gearbeitet wird, finde ich auch manchmal sehr lustig, wie dann irgendwie Silvia, Wolny und Harald irgendwas stapeln da, irgendwie, keine Ahnung, die Chips werden jetzt auf die Schokoladentafel gelegt und dann wird da eine Spannungsmusik eingespielt, die wirklich dafür spricht, dass man irgendwie jetzt gerade mit der Titanic auf den Eisberg zufährt oder so. Also ja, es gibt dann schon Momente, wo man wirklich auch über die Inszenierung auch lachen kann.
Ja.
Ich habe es nicht bereut, als ich es geschaut habe, weil ich eigentlich genau das erwartet hatte. Von daher, ja, war es jetzt eine schöne Erfahrung, das einmal mitgenommen zu haben. Ja, aber reicht jetzt auch.
Das ist okay. Wollen wir noch spoilern, wer
gewonnen
hat? Nein,
okay. Das soll sie sich selber anschauen. Okay. Ja. Na gut, aber witzige Show-Ideen gibt es auch von anderen Sendern, zum Beispiel von Sat.1. Mal gucken, wie die dann umgesetzt wird bei Sat.1. Aber Sat.1 wird bald die Gegenteilshow machen. Die Gegenteilshow, okay. Moderiert von Daniel Boschmann, mittlerweile auch ein Sendergesicht. 3 Folgen wird es geben, ab dem 26. Mai, mittwochs um 20.15 Uhr. Und ja, es ist noch nicht so hundertprozentig beschrieben, worum es dann gehen wird. Sat.1 sagt hier oder schreibt hier, vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In der Gegenteilshow ist alles genau andersherum als gewohnt. Mischung aus Quiz und Action-Spiele, also ich glaube, ungefähr kann man sich da schon vorstellen, was passiert ist. Wahrscheinlich dieses Joko und Klaas-Spiel, dieses vorher vorwärts-rückwärts dabei, so kann ich mir vorstellen.
Ja.
Dann wurde ja auch gesagt, dass im Finale dann die Welt buchstäblich auf dem Kopf steht.
Okay.
Ja, aber ich glaube, in etwa weiß man da, was auf einen zukommt. Kann vielleicht ganz lustig werden, weil ja Daniel Boschmann schon auch ein ganz ironischer, lustiger Bursche ist, der das bestimmt einigermaßen gut macht. Dann wird es eine Show geben, die dann auch zeitgleich mit dieser Show laufen wird, und zwar schon ein bisschen früher, ab dem 12. Mai, aber auch eben mittwochs um 20.15 Uhr, wird bei RTL eine neue Spielshow auch laufen mit Mario Barth und Jürgen Vogel. Und das hat mich sehr gewundert, dass eine Frau moderieren wird, die, glaube ich, bei Fest und Flauschig mal sehr, sehr kritisch gegenüber Mario Barth war oder so, zumindest so ein bisschen durch die Blume so ihn kritisiert hat. Und zwar Katrin Bauerfeind wird das moderieren. Also ich habe mich da sehr gewundert. Und auch hier wird es ein sehr einfaches Konzept sein. Also es ist auch eine Spielshow und man will gängige Klischees auf den Prüfstand stellen.
Oh, mit Mario Barth.
Mit Mario Barth. Oh, mein Gott. Man kann aber nur gewinnen, wenn man bereit ist, umzudenken. Aber ich weiß nicht, warum das Katrin Bauerfeind macht, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, warum Mario RTL Barth das überhaupt noch irgendwo zu sehen ist.
Ja, das ist ja eine Frage, die interessant ist bei RTL mit ihrer Umstrukturierung da, inwiefern Mario Barth da so unberührt davon bleiben wird, weil Dieter Bohlen finde ich jetzt nicht so meilenweit entfernt von Mario Barth, ehrlich gesagt. Aber naja, müssen sie selber wissen. Aber diese Show klingt ehrlich gesagt ziemlich nicht interessant für mich.
Nee, auf keinen Fall.
Also wenn ich die Wahl hätte zwischen der Gegenteilshow und hier, wie heißt die Show? Irgendwie, ich habe gar nicht den Titel aufgeschrieben, ist ja auch wurscht. Die Mario Barth Show. Dann würde ich mich, glaube ich, für Daniel Boschmann entscheiden.
Ja.
Bei RTL wird es bald auch eine Show geben, von der wir hier schon an verschiedenen Stellen geschrieben haben. Oder nicht geschrieben, wir schreiben ja gar nicht. Aber gesprochen haben. Murmelmania. Ist ja so ein bisschen der insgeheime Ersatz für den Domino Day, der letztes Jahr ausgefallen ist. Am 11. Mai wird es laufen um 20.15 Uhr. Da wurde zum ersten Mal dafür geworben, jetzt in der Werbepause von Denn sie wissen nicht, was passiert. Und jetzt ist klar, wer moderiert. Hast du schon gesehen?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Kristall.
Och Mann, nein.
Damit ist die Show auch.
Weil ich war gerade so
zu 100%.
Richtig, oh mein Gott, ja, ich werde mir das anschauen. Ich liebe das, ich finde das voll cool. Und jetzt schaue ich es ganz sicher nicht an. Das halte ich nicht aus, das schaffe ich nicht.
Wann glaubst du, kommt der erste quasi Gewichtsgag von Murmel und Dick und Kristall?
In der ersten Minute.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass der relativ früh kommen wird. Ja, das Spielkonzept ist klar. Mehrere Promis treten in 12 Spielrunden gegeneinander an und suchen dann den Murmel-Champion. Sie müssen dann auf verschiedenen Bahnen Punkte erkämpfen und dann im Finale kommen diese Punkte dann ihnen zum Vorteil und der Sieger oder die Siegerin spendet das Geld dann auch für einen guten Zweck. Also, das ist Murmelmania, aber jetzt auch bei mir meilenweit in der Gunst abgestiegen seit dieser Ankündigung. Leider, leider, leider. Eine andere Show, die jetzt bei mir nicht so den ganz großen Stand hat, ist eine neue Personality-Show bei Join. weil sie von Aaron Troschke moderiert werden
wird. Also jetzt werden hier reihenweise so richtig nervige Menschen genannt. Ich bin fasziniert.
Mario Barth, Kristall und Aaron Troschke. Ja. Ab dem 6. Mai zweimal pro Woche bei Join. Donnerstags gibt es eine tagesaktuelle Folge. Und am Samstag wird es einen Wochenrückblick geben. 16 Ausgaben sind geplant, also dann, wenn ich richtig rechne, 8 Wochen lang wird das mal ausprobiert, wie das läuft. Und die Themen sind vor allem die Tops und Flops und Trendthemen von InfluencerInnen.
Oh nee, das ist doch halt auch schon so ausgelutscht. Ich verstehe gar nichts mehr.
Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass es so das mega innovative Konzept ist. Sein Sidekick wird Marvin Wildhage sein, kenne ich nicht. Und der erste Gast, den er hat, wird Dagi B sein.
Ja, es wird immer besser. Also jetzt schalte ich ein. Jetzt schalte ich
irgendwann ein. Wird bestimmt auch Katja Krasavice dabei sein, bestimmt. Die ja in jedem seiner YouTube-Videos, glaube ich, auch dabei ist. Also, ja, man weiß ungefähr,
Knossi,
was auch da.
Knossi wird kommen.
Knossi, genau. Hm. Wenn der nicht bei RTL mittlerweile schon irgendwie fest ist. Keine Ahnung. Aber das gibt uns kurz den Anlass, weil es ja auch so eine Art Late-Night-Show ist, kurz über die erste Folge, wir nehmen am Mittwoch auf, wir haben die zweite noch nicht gesehen, von Studio Schmidt kurz zu sprechen. Ja, Late-Night-Shows brauchen Zeit, deswegen nur ein wirklich erster Eindruck, wie so das Gefühl ist des Ganzen. Was sagst du, hat das Ganze irgendwie Potenzial?
Also ich finde schon mal sehr gut, dass es gar nicht so lang ist. Also ich glaube, eine halbe Stunde oder so hat die erste Folge gedauert. Das fand ich eigentlich ganz gut und ich fand auch den Talk, den er dann hatte, auch gut. Aber ich fand, am Anfang war das schon sehr, also klar, es ist die erste Folge und es ist ja auch neu.
Er war auch aufgeregt, muss man sagen.
Ja, war halt das Stand-up ein bisschen steif und weiß auch nicht, ob ihm das so zugutekommt, dass kein Publikum da ist. Ich glaub,
die Frage ist ja eh, warum brauchst du Stand-up, wenn es kein Publikum, also wenn du die Chance hast, eine neue Late-Night-Show zu entwerfen, warum schreibst du dann trotzdem dieses blöde Stand-up rein, was nicht wirklich klappt ohne Publikum?
Ja, das war irgendwie komisch. Ja.
Also ich muss sagen, die Gags waren nicht schlecht, aber sie funktionieren halt nicht, weil auch sein Timing nicht so gut war. Er war aufgeregt, hat so ein bisschen schnell alles durchgezogen. So. Aber das kann werden so. Man gewöhnt sich auch dran. Wie gesagt, das braucht Zeit. Das ist noch kein komplettes Abschreiben des Ganzen.
Ja.
Aber ja, ansonsten waren aber ganz lustige Ideen dabei, finde ich. Also dieses Zwiegespräch in seinem Hirn zum Thema Gendern fand ich ganz cool.
Echt,
so.
Ich fand es irgendwie komisch.
Ja, ich fand es mal so optisch auch ein bisschen
das, was anderes. Ja, also die Idee war schon cool, aber ich fand es irgendwie, weiß nicht.
Ich finde es auch grundsätzlich mal eine gute Idee, in ein anderes Setting zu wechseln, um das Interview zu machen, weil sie echt ein cooles Studio auch haben, finde ich. Wo die dann auch sehr viel mit so Lichteffekten und so gearbeitet haben, bei diesem Spiel, was sie auch gespielt haben, was ich nicht so super einfallsreich fand, wenn du da hier die True Crime Podcasterin hast.
Ja, aber ich fand's ganz nett.
Ja, war nett. Ganz
aber
cool
was
war,
ich sauwitzig fand, war der Einspieler oder Kurt das Brödel. Intro.
Achso, das Intro, ja. Das fand
Intro,
ich auch cool.
Das fand ich echt witzig. Also da war ich schon so, oh mein Gott, ja,
geil. Ja, wie das dann am Ende so ganz leise wird, ne, das fand ich ganz gut.
Ja. Ja,
wie dann am Ende irgendwie so Grillenzirpen oder so ist dann, das fand ich auch mal eine nette Idee. Und dann hat Kurt Brödel noch so eine kleine Dia-Show gemacht, das fand ich auch cool, also fand ich auch in Ordnung. Und ich finde schon jetzt, dass er eigentlich ein besserer Interviewer ist als Böhmermann. Ich fand immer katastrophal als Interviewer oder meistens zumindest. Und auch Klaas hat da ganz sicher nicht seine Stärken im Interview. Ich fand da ihn schon ganz gut. Also da war er schon interessiert und war auch sehr höflich.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Weil es nicht so das klassische Late-Night-Interview, was immer so auf diese Gag-Schiene gebracht wird.
Ich denke, da ist schon Potenzial da. Muss man halt jetzt mal gucken, wie sich das so entwickelt.
Was ich nur hasse, sind immer Entweder-Oder-Fragen. Ich hasse Entweder-Oder-Fragen. Weil ich finde es so viel benutzt mittlerweile. Überall in jeder Instagram-Story von irgendeinem so kleinen Radiosender. Immer wenn da irgendein Promi da ist, Entweder-Oder. Marmelade oder Honig. Das interessiert doch keine Sau.
Ja, das stimmt.
Aber apropos ZDF. Das ZDF bekommt eine neue Moderatorin für ein neues Format, und zwar für das Format Doghouse, wird eine bekannte RTL-Moderatorin.
Also Doc wie der Hund?
Wie der Hund, also, genau. Es wird auch ein Hundeformat, und zwar moderiert von Sonja Zietlow.
Oh, okay.
Die wird ein neues Hundeformat im ZDF machen.
Okay, alles klar.
Wird diese klassische, also für mich klingt das Konzept jetzt nicht so super innovativ. Es gab es ja auch schon mal, diese klassische Hundevermittlung halt, also wo sie dann da wahrscheinlich da sitzt und so Hunde vermittelt ins Fernsehen. Also soll so.
Ich hasse diese Shows.
Partnervermittlung für Hunde.
Oh nee. Sein. Ich finde generell Hundeshows so anstrengend. Es gibt immer diese Hundetrainer und was weiß ich.
Gibt es einiges, ja. Die Welpencoaches, der Welpentrainer, ja, Martin Rutter.
Ich finde ganz schlimm. Ich mag das nicht.
Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, mit dieser drastischen Aussage.
Ich finde das, also es wird halt, warum wird dem Hund so viel, also warum ist der so wichtig?
Ja, also, der beste Freund des Menschen.
Ja, aber das hasse ich. Ich hasse diese Darstellung. So,
ich mag auch keine Hunde.
Das ist mein Hund und der muss jetzt ins Training gehen und jeder kann sich damit identifizieren mit diesen Shows. Ich bin richtig, also wir kriegen
richtig. Richtig schlecht bei Hundeshows.
Ja. Weil ich mag das gar nicht. Nee, okay. Ich mag solche Shows nicht.
Also Doghouse ohne Anni, dann aber mit Sonja Zietlow. Ja. Aber wenn wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, können wir auch gleich über die Vorbereitungen für den ESC sprechen. Da gibt es die ersten kleineren Meldungen. Am 22. Mai, ja, wie gesagt, findet der in Rotterdam statt. Mhm. Ich glaube, mittlerweile sind auch schon alle dann bekannt, oder? Ja. Alle TeilnehmerInnen, ja. Genau, in der ARD, beziehungsweise im Ersten, wird es wieder den klassischen Countdown für Rotterdam geben und 20.15 Uhr wieder mal moderiert von Barbara Schöneberger, wie immer.
Ach so,
okay. An der Reeperbahn.
Ach so, ja, okay.
Dieser Countdown, der davor.
Ja.
Genau, und musikalischen Gäste werden sein Jan Delay, Sarah Connor, Micha Schulte und Zoe Wies oder Wies.
Ja, Kessel? Die hat The Voice Kids gewonnen, glaube ich, vor 2 Jahren oder letztes Jahr. Genau, die ist auch sehr erfolgreich jetzt, ja.
Ja, habe ich gelesen. Eine Ankündigung, dass die sehr erfolgreich anscheinend gerade ist. Es wird eine Live-Schalte wie immer geben zum Beitrag, also zu Jendrik. Ja, danach wird es dann auch wieder bis mitten in die Nacht die ESC-Nachbesprechung geben, die Aftershow-Party. Bei One wird es davor schon, also vor alledem, schon eine Vorabendshow geben, eine ESC-Finalprognose heißt es, mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel von irgendeinem Podcast, glaube ich, sind die, okay, die das Ganze nochmal einschätzen, fachmännlich und fachfraulich. So.
Okay.
Wer ist aktuell dein Favorit, Favoritin?
Also ich will.
die Augen werden groß. Und
also ich bin ja absolut für Island.
Schon wieder?
Ja, aber das ist ja derselbe.
Sind die gleichen.
Also dieselbe Band. Und ich fand es halt letztes Jahr so gut, dass ich dieses Jahr will, dass sie gewinnen. Und das Lied ist auch nicht, also klar, es ist nicht so der Knaller wie letztes Jahr, aber es ist, finde ich schon, es hat Ohrwurmpotenzial und ist wieder so. So von der Stimmung her.
Ähnlich.
Genau, ja. Und was ich gesehen habe, was ganz hoch gehandelt wird, wo ich jetzt aber nicht so der Fan davon bin, ist die Schweiz tatsächlich. Die singen auf Französisch oder er singt auf Französisch. Ist so eine ganz leise, langsame Ballade. Wird sehr hoch gehandelt, okay, so.
Ich habe noch irgendwie gehört von Litauen oder so. Die sollen
ach so,
so ein
ja,
bisschen,
die waren
oder?
Ja letztes Jahr auch. Das ist auch wieder derselbe. Die waren letztes Jahr so, auch so. Ja. So mit Island auf einer,
genau, die,
auf einer Wellenlänge sozusagen. Und die sind auch wieder ganz gut dabei, ja.
Und welche Chancen haben wir?
Oh,
also ich habe ja hier schon mal die gewagte Aussage gesagt, dass wir gar nicht so scheiße sind.
Ja, das dachte ich am Anfang. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so gut, aber so die Reaktionen so vor allem auf YouTube waren gar nicht so negativ tatsächlich.
Die internationalen.
Genau, die internationalen Stimmen. Aber mittlerweile, glaube ich, gibt es einfach so viel, was dann doch besser ist, dass also wir schon froh sein können, wenn wir auf der vorderen Hälfte. Also,
aber das ist jetzt auch vielleicht, weil du den Song vielleicht schon auch öfter gehört hast. Und,
ja.
Aber viele hören den ja dann wirklich zum ersten Mal. Also ich höre ja die Songs auch immer zum ersten Mal dann.
Und ich habe ja gehört, dass das Staging so richtig gut werden soll.
Genau, das haben wir damals gesagt. Ach weil so, das wurde irgendwo mal gesagt, dass
ja,
dann irgendwas Besonderes passiert.
Der das macht, der, ich weiß nicht mehr von wem, aber der hat schon mal so ein ESC-Staging gemacht und das war richtig gut.
Der von dem ESC-Film, dieser.
Nee. Also ja, deshalb kann sein, dass das auch nochmal was rausholt.
Hat nicht auch Großbritannien irgendwie so einen besonderen Act dieses Jahr?
Nee, die haben auch den von letztes Jahr.
Ich wollte nur auf Großbritannien hinaus, weil das nächste mit Großbritannien zu tun hat, was wir ja kurz noch ansprechen können. Und zwar Disney Plus holt David Beckham für ein Format.
Okay. Als Schauspieler oder?
Nein. Hat er mal geschauspielert?
Keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass es den Film gab hier, Kick It Like Beckham. Da hat er doch nicht mitgespielt, oder?
Weiß ich nicht.
Das ist noch dieser Frauenfußballfilm. Naja, Save Our Squad heißt das Ganze und ist so ein bisschen, ich würde es beschreiben als Rach der Restauranttester für Fußball. Also ein kleines Fußballteam, das ums Überleben kämpft, bekommt die Hilfe von David Beckham.
Okay.
Er kehrt dafür sogar zurück in den Osten Londons, wo er selbst das Fußballspielen gelernt hat. Und das Ganze ist ja so ein bisschen Teil dieser Europa-Offensive von Disney Plus, weil die müssen ja auch, glaube ich, europäische Originals produzieren, wenn sie hier am Markt sind. Und ich glaube, bis in 2-3 Jahren sollen da über 50 Shows entstehen und das ist halt eine davon. Dann kommen wir zu einem anderen Streaming-Service und zwar Netflix, weil da haben wir uns eine Serie angeschaut. The Serpent war auf jeden Fall eine Serie, die ich am Anfang des Jahres so ein bisschen auf dem Zettel hatte. Ja, weil sie so ein bisschen Narcos-Vibes hat, auch natürlich True Crime stark angehaucht ist, was ein True Crime-Fall ist. In dem Fall aus Großbritannien. Der Täter ist hier, glaube ich, Brite, oder? Oder zumindest die Serie wurde in Großbritannien produziert, weil es, glaube ich, da sehr durch die Medien ging.
Aber er ist eigentlich doch in Saigon, also Vietnamese ist er eigentlich, aber dann wurde er doch adoptiert von einem Franzosen.
Ja, ja, okay, ich habe einfach Quatsch erzählt gerade, aber auf jeden Fall ist die Serie eine großbritannische Produktion, wenn ich es richtig verstanden habe, die auch, glaube ich, Anfang des Jahres BBC da lief, glaube ich, auf dem Slot, wo letztes Jahr Dracula lief, also immer dieser ruhmreiche Spot, glaube ich, am 1. Januar gleich. Mhm. The Serpent ist, knapp erzählt, eine Geschichte über einen Serienkiller, der in Asien, in Thailand vor allem, sein Unwesen getrieben hat und da auf ganz merkwürdige Art und Weise so eine Gruppe um sich herum geschart hat, also fast so eine Art Sekte da draus geworden ist, die ihm dann bei seinen Taten auch geholfen haben und die das alles aus so einem komischen Antrieb auch gemacht haben, der nicht ganz klar ist. Die ganzen Opfer von ihm, die sind vor allem Teil des Trail of Hippie Trail.
Genau, also es sind vor allem so Touristen, die damals so in den 70er Jahren halt da hingereist sind und es waren halt vor allem so spirituell angehauchte Menschen, die da in Asien so ihre Bestimmung finden wollten. Und er hatte wohl so einen unterschwelligen Hass gegen die oder so. Genau, und ich glaube, eigentlich wollte er halt das Geld von denen, oder? Also er hat sich ja daran bereichert.
Es gibt 8 Folgen, es ist eine Miniserie, ist abgeschlossen und die Folgen sind alle 60 Minuten lang. Das zu dem ganzen Rahmen. Ja, wie hat es dir gefallen? Wir haben beide 5 Folgen gesehen.
Genau, ne, zur Einordnung. Noch nicht ganz fertig. Ja. Ich finde es schon spannend. Also man möchte wissen, wie das ausgeht, obwohl man es halt auch hätte googeln können. Aber also es ist spannend erzählt und ich finde das auch gut, weil die Serie springt ja immer so ein bisschen in Perspektiven und dann auch wieder in der Zeit sehr viel.
Extrem in der Zeit, ne? Also.
Ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil einerseits wird es dann zum Beispiel aus der Sicht von ihm, also von dem Serienkiller erzählt und dann springt es in einer anderen Folge wieder zu einer Nebenperson und dann wird es aus die Ereignisse, die passiert sind, aus deren Sicht erzählt. Das finde ich eigentlich, also es hat mir Spaß gemacht anzugucken. Oh, aber irgendwie war mir auch irgendwann hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich so richtig mich unwohl gefühlt habe, weil das schon so, ich weiß nicht, immer bei diesem True-Crime-Ding, wo ich weiß, dass es wirklich passiert, habe ich irgendwann so ein unwohles Gefühl, weil das dann so real ist.
Ja, aber hier finde ich es gerechtfertigt, weil er oder die Serie nicht so den großen Fehler macht, den so als ultra sympathisch oder so.
Ja, genau, ja.
Also der ist schon nicht ein angenehmer Typ.
Nee.
Und das machen sie auch nicht. Sie haben ja das Glück, dass sie einen sehr charismatischen Charakter auf der anderen Seite haben, der ihn jagt, also der
Knippenberg.
Der Knippenberg, genau. Wovon ist der?
Aus Holland.
So
ein Sekretär.
Sekretär, Staatssekretär, irgendwie da an der Botschaft auf jeden Fall. Mhm. Und der sich irgendwie diesem Fall annimmt, obwohl er ja dafür gar nicht zuständig ist.
Ja.
Den finde ich gut, obwohl der Schauspieler mir nicht so ganz immer gut gefällt, aber das ist ein guter, charismatischer Protagonist auf jeden Fall auf der Seite, den man auch braucht, finde ich, in so einer True-Crime-Sache. Und man schafft eine gute Abgrenzung zum sehr unsympathischen Killer auf der anderen Seite. Das funktioniert gut. Aber ich finde es interessant, dass du das mit der Zeit gut fandest, beziehungsweise dass es dich nicht komplett rausgeschmissen hat, weil mich hat es manchmal rausgeschmissen, ehrlich gesagt. Also ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich davor einen Artikel gelesen habe von Alan Sepinwall in der Rolling Stone, der genau über diese Art und Weise zu erzählen geschrieben hat und hat geschrieben, dass eine Geschichte erstmal linear funktionieren muss. Also dass die erstmal sozusagen auch so funktionieren muss, dass man nicht ständig herumspringen muss. Also da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das auch so funktionieren würde und ob man sich da so ein bisschen, weil du hast schon große Abstände zwischen den ganzen Morden und so weiter. Und die Opfer einzuführen ist auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen war das vielleicht notwendig, aber ich finde, es klappt nicht immer so wirklich gut. Es ist extrem lauter Vogel hier. Ich hoffe, der hört nicht zu laut.
Der widerspricht dir gerade.
Ja, es wirkt so, als würde der im Raum sitzen, aber es ist nicht so. Nein, aber ich fand es teilweise ein bisschen zu arg in der Zeit rumgesprungen. Also es war schon heftig, dann 2 Minuten kommt wieder dann diese Einblendung, 2 Monate zuvor, dann gibt es 4 Monate später und so weiter. Also mich hat es dann manchmal wirklich zu sehr herausgefordert, finde ich.
Ich fand es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber nein, ist ja auch bei jedem anders das Empfinden. Ja.
Aber ich finde es ja immer gut, wenn Geschichten nicht immer an den gleichen Orten spielen. Und ich finde das thailändische Setting hier schon ziemlich cool.
Ja.
Also da haben sie schon gute Orte auch gefunden und man hat so ein gutes asiatisches Gefühl da immer drin. Also man hat schon das Gefühl, ja, das hat man auch bei allen Serien, dass man immer merkt oder dass es immer einen Sinn ergibt, wo sie spielen. Und das hat man hier schon. Also wer auch schon mal in Thailand war, der fühlt sich dann so gewisse Sachen auch erinnert. Und ja, also ich finde, man kann das machen, man kann das anschauen. Wer sich für True Crime interessiert, ist, glaube ich, hier gut aufgehoben, weil das schon eine ungewöhnliche Geschichte ist. Wie gesagt, wie der die Leute ermordet und wie der sie in seinen Bann zieht, auch sein ganzes Team da, was er hat.
Ja, genau.
Das war gut. Aber es kann auch einen wirklich rausschmeißen, weil die Folgen lang sind und wirklich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit verlangen, würde ich sagen.
Ja.
The Serpent, also durchaus eine Empfehlung, aber man sollte schon eingefleischter True Crime Fan sein, finde ich, damit das klappt. Aber sie machen nicht den Fehler wie viele anderen True Crime Sachen, dass man hier zu sehr den Täter glorifiziert. Ja, dann kommen wir abschließend wie immer zu einem Spiel und einerseits ist es mein Lieblingsspiel, weil ich immer es liebe, diese Zitate vorzulesen, aber andererseits ist es ein Pain in the Ass, die vorzubereiten und die rauszusuchen, weil man muss Zitate finden, in denen keine Namen vorkommen, die zumindest einem was sagen. Dann muss man darauf achten, dass die irgendwie lustig sind oder irgendwas Spannendes beinhalten. Und es ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, ich habe eine gute Wahl getroffen heute. Du musst mir wie immer sagen, nachdem ich die Zitate vorgelesen habe oder die Wortwechsel sind ja auch manchmal, in welcher Show die gefallen sind.
Ja.
Ja. Hast du auch schon mal gespielt?
Ja, habe ich schon mal gespielt.
Dann geht's los mit Zitat Nummer 1. Ich hoffe, das wird klar, wer hier spricht. Ich schätze dich so ein, dass du nicht so viele Fotos von dir verschickst und wenn dann eher als Schauspielerin, als Krankenschwester, als Sekretärin in irgendeiner Rolle. Ich habe letztens noch eins gesehen, da war aber ganz schön viel bei. Also da habe ich schon dein Unterhöschen gesehen, Schätzelein. Ach Meltem, doch, doch. Und das sah gut aus. Das war nur an dich privat. Nein, nein, es sah gut aus.
Was? Meltem, also die andere Person wird praktisch mit Vornamen angesprochen.
Also es sind 3 Personen.
Ach so, 3.
Das war nicht ganz klar, sorry. Der erste Satz, also ich schätze dich so ein, dass du nicht so viele Fotos von dir verschickst. Das war eine Person und dann das nächste ist ein Wortwechsel zwischen 2 anderen Personen. Ich habe es gerade selber nicht gecheckt, weil ich es ganz wirr hier aufgeschrieben habe. Und die Auswahlmöglichkeiten sind A, Köln 50667. B. Ranking the Stars. C. Germany's Next Topmodel.
Also C schließe ich aus.
Weil?
Ich könnte mich nicht erinnern, dass so ein Dialog da mal gefallen ist.
Du hast ja alle im Kopf gerade, muss man wissen.
Ja.
Aus allen 16 Staffeln.
Aber ich finde, das klingt so, als wäre das jemand, der schon sehr viele Rollen hatte. Also so irgendwie so eine Art Schauspieler oder sowas. Mit dem Krankenschwester oder was weiß ich, was da am Anfang genannt wird. Deshalb würde ich Germany's Next Topmodel ausschließen. Ja, Köln, das könnte schon so ein typischer Köln-Dialog sein irgendwie.
Kennst du eine Meltem von Köln?
Nee, ich gucke das aber ja auch nicht.
Nicht mehr?
Ich habe das noch nie geguckt. Berlin Tag und Nacht habe ich geguckt.
Ranking the Stars, weißt du, was es ist? War diese Show mit Jochen Schropp bei Sat.1.
War das das mit dem Kuchen?
Nee, das war Festspiele der Reality Stars.
Aber das war ja sowas Ähnliches. Ich glaube, ich würde A einloggen. weil ich kenne zum Beispiel auch keinen Meltem.
Gut, dann ist das deine Antwort. Ich kann dir sagen, es ist leider falsch. Ich kannte Meltem nur entfernt, weil wir letztens hier eine Bugshow von ihr vorgestellt haben. Die hat ja diese neue Bugshow am Vox, in der Vox Daytime. Eine Meltem irgendwas, die halt so Bäckerin ist.
Okay.
Und die hier bei Ranking the Stars dabei war. Wir hören mal uns diesen kurzen Schnipsel an.
Ich schätze dich so ein, dass du nicht so viele Fotos von dir verschickst und wenn dann eher als Schauspielerin, als Krankenschwester, als Sekretärin in irgendeiner Rolle.
Kann ja auch heiß sein, oder?
Ich habe letztens noch eins gesehen, da war aber ganz schön viel Bein. Also da habe ich schon dein Unterhöschen gesehen.
Ach komm, melde mich.
Doch, also. Und es sah gut
aus. War nur an dich privat.
Es sah gut aus.
Ja.
Wer war jetzt das mit den Fotos? Wer verschickt
das? Die war auch am Samstag erst bei hier Gottschalks Schöneberger Show von Annette Frier. Die Schwester ist es, glaube ich.
Caroline
Frier, genau. Mhm. Das war die. Okay. Das waren die Stars in dem Fall.
Gut.
Meltem und wie heißt sie?
Caroline oder Caroline?
Vor 5 Sekunden verloren. Vergessen. Okay. Gut, also Nummer 1 hat nicht geklappt, aber vielleicht Nummer 2. Ich liebe diese Villa, weil sie einfach genau das verkörpert, was man sich erträumt. Wer schon viele James-Bond-Filme gesehen hat, der weiß, hier kommt jeden Moment James Bond um die Ecke, weil diese Villa einfach alles hergibt, was James Bond als Gadgets brauchen würde. Und dazu gehört auf jeden Fall eben diese vielen, wie diese eingelassenen Sofas, wie der Panorama-Lift, wie die freischwebende Treppe. Wir haben einen direkten Zugang nach draußen, wir haben bodentiefe Fensterelemente, ja, diese ebenerdigen Zugänge überall, sehr einfach zu begehen. Man hat.
Was wird da mounted?
Man kann genießen mit Wasserspielelementen und ja, diese fantastische, bombastische Aussicht genießen.
Hä? So richtig, als würde das jetzt verkaufen wollen. So.
Ja, mal gucken, was hier die Auswahlmöglichkeiten sind. Also A ist die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. B, Hubert und Matthias, die Hochzeit. C, die Luxus-Ladies von Mallorca.
Gibt's die Sendung?
Gab's anscheinend.
Ach, kacke. Ich schließe zu Hubert und Matthias aus, weil die machen nicht so ein... Die kann ich mir da nicht vorstellen in dem Setting.
Ja, die haben ja für ihre Hochzeit ganz viele Schlösser besichtigt, nur mal zur...
Ja, aber das ist eine Villa, kein Schloss.
Ja, okay.
Also die Geissens könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Und was war das, die Luxus...
Die Luxus-Ladies von Mallorca.
Um was ging's in der Sendung?
Um Karrierefrauen auf Mallorca, also so ähnlich wie hier Selling Sunset, würde ich sagen.
Es könnte halt schon sein, dass da so eine dabei war, die halt so Maklerin ist und das deshalb so ein bisschen verkäuferisch klingt, so als würde sie es anbieten wollen, wobei es jetzt nicht ganz so professionell klang.
Aber es wirkt immer ein bisschen unprofessioneller, wenn es ich vorlese, natürlich, wenn die hier Gestammel davor tragen und das hört sich ja, wie wir gleich hören, auch natürlich an, wenn die...
Oder halt Carmen, die dann da... ihre neue Residenz vorstellen. Die war doch jetzt in Dubai.
Ja.
Das habe ich gesehen.
Okay.
Ich log das ein.
Die Geissens.
Die Geissens ein.
Okay. Wir hören es uns mal erst an.
Oh nee.
Ich liebe diese Villa, weil sie einfach genau das verkörpert, was man sich erträumt. Wer schon viele James-Bond-Filme gesehen hat, der weiß einfach, hier
kommt
jeden Moment James Bond um die Ecke. Weil diese Villa einfach alles hergibt, was James Bond als Gadgets brauchen würde. Und dazu gehört auf jeden Fall eben diese vielen, wie das eingelassene Sofa, wie der Panoramalift, wie die freischwebende Treppe. Wir haben einen direkten Zugang nach draußen. Wir haben bodentiefe Fensterelemente. Diese ebenerdigen Zugänge überall sehr einfach zu begehen. Man kann genießen mit Wasserspielelementen und
jetzt fällt mir diese fantastische Bombastik
genießen.
Ja, wunderschön,
Och,
oder?
Oh Mann.
Es war eine der Luxus-Ladies auf Mallorca.
Ja.
Tatsächlich, es war eine Maklerin, die, glaube ich, da vor allem Villen an Reiche und Schöne da verkauft.
Mhm.
Unter anderem hat sie, ich habe da kurz reingeschaut, ich habe das auch nur bei TV Now irgendwie zufällig entdeckt, als ich nach Mallorca gesucht habe, bin ich auf diese Show gestoßen. Und dann hat sie irgendwie erzählt, dass gerade Bastian Schweinsteiger sich da eine Villa gekauft hat.
Ah, okay.
Ja.
Schön.
Kann man sich mal anschauen, die Luxus Ladies von Mallorca. Ist eine ganz gute.
Die klingt ja schon mal sehr sympathisch und engagiert, die gute.
Auf jeden Fall. So, dann haben wir als nächstes einen
Dialog. Ich will wenigstens einen Punkt jetzt.
Ich glaube, das kriegst du hin hier beim dritten. Es ist ein Dialog zwischen zwei Personen. Irgendwann kommt eine dritte Person rein und sagt so einen Satz, aber das, glaube ich, checkt man schon. Hi Sandra, grüß dich Adriano. Adriano, kannst du mal ein Butterbrot schmieren, bitte? Ich? Das machen nur die Frauen. Das machen nur die Frauen, hat er gesagt. Vielleicht. Ah, sie wollte wissen, ob ich der Hausmann bin, der das Butterbrot schmiert, morgens für die. Da fehlt noch Grünzeug obendrauf. Ja komm, für die Optik. Ein bisschen noch an der Seite, an der Seite. Er hat ein Brot geschmiert. Ich überleg mir das nochmal mit den Ansprüchen runterschrauben. Lieber nicht.
Bei Adriano war ich so komplett, oh mein Gott, aber die Sandra hat da nicht dazu.
Wäre ein bisschen gepasst. Zu einfach, wenn es jetzt hier Love Island Adriano wäre. A, das perfekte Dinner. B, First Dates. C, Paradise Hotel.
Oh, kannst du es mir nochmal vorlesen?
Nein, ich lese jetzt hier nicht nur noch alles vor hier. Es ging um ein Butterbrot und um eine nicht besonders...
irgendwas mit Grünzeug. Wahrscheinlich Schnittlauch oder so,
was sie noch... Grünzeug, genau. Grünzeug war das Wort, was ihr gefallen ist.
Okay, ich schließe das erste aus. Das perfekte Dinner. Das war ja schon eher so auf Flirtbasis. So, der muss jetzt so ein Butterbrot schmieren für jemanden. Und beim Dinner schmiere ich doch kein Butterbrot für irgendeine.
Also Antwort ist?
Paradise Hotel.
C, Paradise Hotel. Okay, dann hören wir es uns mal an.
Hi, hier ist Adriano.
Hi.
Adriano, kannst du mal Butterbrot schmieren, bitte?
Ich?
Ja.
Das machen nur die Frauen.
Das machen nur die Frauen, hat er gesagt.
Vielleicht, sie wollte wissen, ob ich der Hausmann bin, der das Butterbrot spielt morgens.
Ach so, der ist dann da.
Da fehlt noch Grundzeug oben drauf.
Ja, komm. Für die Optik, ne?
Genau, ein bisschen noch.
An der Seite, an der Seite.
Super.
Er hat ein Brot geschmiert. Aber ich überlege mir das nochmal mit den Ansprüchen runterschrauben. Lieber nicht.
Das ist halt ein Wechsel zwischen dem richtigen Dialog und diesem, wo sie vor dieser Wand stehen.
Ich mache es normal nicht so gerne bei diesem Spiel, aber ich finde, hier hat man es machen können, weil es nicht so komplett aus dem Zusammenhang dann einreißt. Aber ich finde, man hätte es wirklich an dem Butterbrot vielleicht machen können, weil das ja Roland Trettl ist, der Koch.
Ja.
Also da habe ich gedacht, vielleicht so ein bisschen.
Ja, heute daher. War nicht so mein Tag.
Ja, macht nichts. Aber es waren ja interessante Zitate dabei. Also checkt mal hier die Luxus-Ladies von Mallorca aus. Das war eine ganz gute Show. Na schön, aber es war nicht dein Tag. Aber trotzdem kann man ja auch die Folge bewerten mit bis zu 5 Sternen. Was würdest du heute vergeben?
5,
ja.
Ja.
Eine knappe 5, würde ich sagen.
Ja, gerade so.
Gerade so, okay. Aber trotzdem noch 5. Aber man kann auch noch gerade so eine Bewertung schreiben. Das funktioniert alles. Also nehmt diese Möglichkeit wahr. @fernsehtfa kann man diesem Podcast folgen. Und dir auf Twitter kann man wo folgen?
Mit dem Handle
Annie
loves U.
Sehr gut. Okay, dann schreiben wir uns das alle mal auf kurz. Jetzt müssen es alle notiert haben. Hashtag Fernsehen für alle. Bewerten, Sternchen gibt es nicht mehr bei Twitter, seit 8 Jahren, Herzchen geben und so weiter, das kann man gerne alles machen. So, jetzt sage ich danke fürs dabei sein.
Ich danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Immer wieder gerne, auch wieder im direkten Kontakt. Ich habe mich nicht zu sehr abgeschreckt, muss ich sagen. Nächste Woche dann alles zu den ersten Folgen von The Circle US, was heute losgeht.
Ja, ich habe tatsächlich schon die ersten 10 Minuten gesehen.
Geil.
Ja.
Nee, nicht am Freitag, es ging sogar am Mittwoch schon los.
Ja.
Es ist das Wunder der Aufnahme, wie das alles gerade zeitlich zusammenpasst. Aber okay, Them bei Amazon schauen wir, also die Serie, die so sehr in der Richtung Jordan Peele geht, Horror und so weiter. Mhm. Da hat sich Selma sehr drauf gefreut. Mal schauen, wer dann zu Gast ist nächste Woche. Und wir schauen mal, wie wir mit Promis unter Palmen weiterverfahren. Also alles das dann nächste Woche. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kaufen uns jetzt ein Haus auf Mallorca. Tschüss.